Das sogenannte Verbrennerverbot, das von der EU ab 2035 greifen soll, könnte ins Wanken geraten. Und damit wird nicht nur die europäische Wirtschaft, sondern es werden auch europäische Klimaziele massiv gefährdet. Und das nur, damit am Ende eine gierige Einheit, ein gieriger Bereich der Wirtschaft die Profitgier stillen kann.
Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert.
Vielleicht haben Sie es diese Woche mitbekommen. Es gibt ein paar sehr toxische Bestrebungen, ein ohnehin schon verwässertes und nicht sehr gut gelungenes Gesetz, ab 2035 Neuzulassungen von Fahrzeugen zu verbieten, die Treibhausgase emittieren, noch schlechter zu machen oder am besten noch komplett abzuschaffen. Und diese Forderungen kommen nicht, wie es natürlich erwartbar wäre, aus der rechtsradikalen Ecke, die sowieso nichts kapieren und fernab jeder Realität agieren, dazu aber natürlich auch mit entsprechenden Gefahren von Menschenverachtung und Diskriminierung, sondern die kommen aus der konservativen und neoliberalen Ecke, also durchaus ein Teil der demokratischen Gemeinschaft, aber, wie man zunehmend auch immer mehr sehen kann, entkoppelt von der wissenschaftlichen Realität. Die ganze Geschichte ist in mehrfacher Hinsicht sehr, sehr dumm und auch sehr, sehr gefährlich, weil sie einerseits natürlich die europäischen Klimaziele am Ende komplett sabotiert, nicht nur in Frage stellt, sondern zerstört, aber darüber hinaus auch die europäische Wettbewerbsfähigkeit am Ende zunichte macht. Und das ist natürlich eine fatale Geschichte. Gerade diese Woche wurde Ursula von der Leyen als Kandidatin für die Europawahl im Juni bestätigt von der Europäischen Volkspartei, der EVP. Und auch dort gibt es eben laute Stimmen, auch aus der deutschen CDU kommen solche Stimmen, aus der FDP sowieso. Die FDP ist ja die Verlängerung der Fossillobby ins Parlament, so agieren sie zumindest, die wollen natürlich am liebsten das Ganze komplett kippen. Und wenn sowas käme, dann würde es auch diesen EU Green Deal, der ja im Kern durchaus viele richtige Sachen beinhaltet, auch wieder in Frage stellen. Zumindest im Bereich der Antriebstechnologie und damit auch der Antriebswende, die ja Teil der Mobilitätswende ist. Auch hier muss man immer wieder sagen, die Elektrifizierung eines Autos mit Verbrennungsmotor ist jetzt nicht der große Wurf bei der Mobilitätswende. Genau genommen ist es nur ein Antriebswechsel. Es ist am Ende immer noch ein Stehzeug, also ein ineffizientes Auto, das nur effizienter fährt. Aber das ist ein anderes Thema. Kurz zur Einordnung, warum das Ganze sowieso ein Schwachsinn ist. Und hier vielleicht nochmal auch die Einordnung des Begriffs Verbrennerverbot. Wird ja immer wieder genutzt. Es gibt viele Journalistinnen und Journalisten, die auch qualitätsmäßig gut arbeiten, die diesen Begriff nutzen, weil der sich natürlich auch irgendwie in die Bevölkerung gefressen hat, obwohl der komplett überhaupt nicht stimmt. Ich habe den deswegen auch im Titel dieser Folge in Anführungsstriche gesetzt, denn es hat eben gar kein Verbrennerverbot, was man irgendwie beklagen müsste. Also, was steht momentan in dem Gesetzentwurf, was ab 2035 gelten soll? Und vielleicht vorweg, schon dieser Entwurf ist eine massive Verwässerung dessen, was ursprünglich geplant war und was auch dringend nötig wäre. Aktuell steht drin, dass Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen, also nur die betrifft das, ab 2035 dann nicht mehr zugelassen werden dürfen, wenn sie CO2 emittieren oder entsprechend andere als Treibhausgas klassifizierte Treibhausgase, in Summe sind das ja etwa 6, Wasserdampf ist ja eigentlich auch eins, ist allerdings dort nicht mitgerechnet. Also man fokussiert ja hauptsächlich auf CO2. Also wenn ein Fahrzeug CO2 emittiert, das fossilen Ursprungs ist, darf es nicht mehr zugelassen werden. Klingt ja erstmal vernünftig, ist es allerdings nur teilweise. Natürlich gemessen an einem totalen Wegfall dieser Regelung ist es natürlich gut, aber hier wurde auch schon im Sinne der Fossillobby nachgebessert. Und wenn jetzt einige meinen, wie kann das im Sinne der Fossillobby sein, wenn man CO2 emittierende Fahrzeuge nicht mehr zulassen darf, wo CO2 aus fossilen Quellen kommen, da gibt es das Hintertürchen und das heißt E-Fuels oder HVO 100. Das sind pinke Einhörner, leere Versprechungen von gestern Klebern, die einem etwas vor die Nase setzen, wovon am Ende nur die Fossillobby profitieren wird. Worum geht es hier? Was weiterhin erlaubt sein soll, und das ist eben die Verwässerung in gemessen zum ursprünglichen Gesetzentwurf, was erlaubt bleiben soll, sind CO2-Emissionen, wenn es eine klimaneutrale Quelle ist. Und als klimaneutral glaubt man, wären zum Beispiel E-Fuels. Grundsätzlich mal, dazu habe ich ja letztens eine Folge gemacht, klimaneutral sind die schon mal ganz sicher nicht. Klimaneutral eben ist ein großer Begriff, nochmal nachzuhören in der vorherigen Folge. Aber was sie bestenfalls theoretisch sein könnten, wäre CO2-neutral. Aber auch das ist immer noch ein Problem, denn zunächst einmal gibt es heute E-Fuels produzierende Anlagen, die sind allesamt nicht Treibhausgas und auch nicht CO2-neutral. Die sind immer noch dreckig, weil das CO2 meistens aus fossilen Quellen kommt. Und auch die Energie, die man dafür braucht, und man braucht für E-Fuels verdammt viel Energie, die kommt häufig auch noch aus fossilen Quellen. Und wenn selbst die sauber wären, dann müssen diese erzeugten Kraftstoffe zu einem Bestimmungsort, wo sie genutzt werden, und auch dann fahren sie mit einem Schiff, das mit Schweröl fährt, oder einem dieselbetriebenen LKW, und auch dann ist es vorbei mit der CO2-Neutralität. Also theoretisch könnten die CO2-neutral sein, das sind sie nach wie vor nicht. Und selbst wenn sie es wären, dann wären sie unbezahlbar teuer und dazu auch noch verdammt ineffizient. Man braucht also erstmal saumäßig viel Energie, um die Dinger herzustellen, und dann werden sie auch noch extrem ineffizient verbrannt. Wir erinnern uns, bei Verbrennungsantrieb schlägt die Thermodynamik zu, wie Harald Lesch richtig sagte, die Grande Dame der Physik, die sich an den Tisch schleicht und die Hoheit übernimmt. Die Thermodynamik können wir nicht verändern, die ist, wie sie ist. Das heißt, in dem Moment, wenn ich einen Energiezustand verändere, verliere ich Effizienz. Und der Verbrennungsantrieb ist so ziemlich die ineffizienteste und sinnloseste Form der Antriebstechnik. Das bedeutet also viel Aufwand, viel Logistik dahinter, und am Ende wird es so verfeuert, dass nur ein Bruchteil am Ende, also ausgehend von der Primärenergie, bleiben vielleicht 10, maximal 15% übrig, was in Bewegung umgesetzt wird. Der Rest ist weg. Dazu kommt, dass dieses CO2, selbst wenn es wirklich mit klimaneutralen Technologien wie Carbon Capture erzeugt wurde und den Wasserstoff, den man dafür auch braucht, mit erneuerbaren Energien erzeugt werden sollte, was eben, wie gesagt, nach wie vor nicht der Fall ist und auch bis auf Weiteres so schnell nicht passieren wird, weil wir gar nicht genug Energie haben, dann haben wir immer noch das Problem, dass dann das CO2, was mühsam aus der Atmosphäre entzogen wurde, wieder in der Atmosphäre ist, wenn es dann in den Antrieb geht. Und wir müssen ja auch CO2 aus der Atmosphäre wegbekommen, nicht nur die Emission neutralisieren. Damit haben wir nicht so wirklich viel gewonnen. Und dabei bleiben auch noch weitere Probleme, wie zum Beispiel die Gesundheitsschäden durch Verbrennungsantriebe, der Lärm, der Dreck und so weiter. Und auch die Energieeffizienz beim zum Beispiel Ausrollen oder Bergabfahren bei einem batterieelektrischen Antrieb, kann man diese kinetische Energie in elektrische Energie umwandeln durch einen entsprechenden, durch einen Rekuperationsprozess. Aber das kann man natürlich beim Verpenner schlecht tun, denn da ist die Energie einfach auch wieder nutzlose Wärme, nämlich auf den Bremsscheiben. Also wer heute noch einen Verbrenner für eine Option hält, der hat irgendwie in Physik geschlafen, und das ist Unterstufenphysik. Da braucht man nicht mal mehr einen Leistungskurs. Das andere pinke Einhorn ist der HVO-Kraftstoff. Das ist Plörre aus biologischen Abfällen, pflanzlicher Abfälle. Und auch das ist so ein leeres Versprechen, was nicht kommen wird. Denn das funktioniert bestenfalls als Insellösung im landwirtschaftlichen Umfeld, zum Beispiel für einen Bauernhof. Die haben natürlich entsprechende pflanzliche Abfälle, und natürlich sollten die diese auch energetisch verwerten, in welcher Form auch immer. Aber das ist nichts für die Breite. Denn biologische Abfälle wollen ja nicht nur die Leute, die weiter am Verbrennungsmotor fürs Auto festhalten wollen. Auch die Luftfahrt schreit nach solchen Rohstoffen. Auch die Industrie, die Biogas für Heizungen anbieten will, all die wollen biologische Abfälle haben. Aber so viele gibt es nicht mal für einen dieser Sektoren, geschweige denn für alle. Und damit bleibt das ganze Ding am Ende auch nur ein frommer Wunsch. Und im Übrigen, wer glaubt, man könne einfach Pflanzen anbauen und macht die am Ende zu Kraftstoff, das sind immer noch Klimakiller. Denn Pflanzen, die jung sind, sind CO2-Emittenten. Eine Pflanze braucht ein gewisses Alter, bis sie tatsächlich CO2 bindet. Und auch dann wieder hat man nicht viel gewonnen, weil man das, was dann die Pflanze gebunden hat, wieder emittiert hat. Und abgesehen davon ist auch die Energieeffizienz von einer Fläche, wenn man die Pflanzenanbau, also Energiepflanzenanbau, vergleicht mit einer zum Beispiel Agri-PV, also PV auf Flächen, wenn man das vergleicht, dann schneidet PV erheblich effizienter und erheblich besser ab. Und bei PV ist das Schöne, man kann PV auch auf Dächer bauen. Dazu muss man eben keine landschaftlichen Flächen opfern. So, jetzt haben wir genau diesen Punkt. Gibt es Leute, also die E-Fuels-Fans, die im Übrigen immer sehr dünnhäutig und sehr pinzig sind, verdammt empfindliche Leute sind das, weil sie ja mit der Realität überfordert sind und keine Argumente haben, sich dagegen zu verteidigen, also werden sie pinzig. Und diese Leute und auch die HVO-Fans, also alle, die diese Verbrennertechnologie einfach immer noch geil finden, weil sie Angst haben, irgendwas zu verändern, die versprechen einem eben solche leeren Versprechen, und die nützen am Ende nur einem, nämlich der Fossillobby. Denn diese besagten E-Fuels oder auch die HVO-Kraftstoffe, die wird es eben nicht geben. Ich habe gerade umfangreich erklärt, warum das so ist. Es gibt einfach nicht genug. Und übrigens vielleicht noch eine Notiz zu E-Fuels. Auch selbst die Anlagen, die aktuell projektiert sind, würden gerade mal 10% des Bedarfs für Schifffahrt und Luftfahrt nur für Deutschland decken. Wir reden noch nicht vom weltweiten Bedarf. Da kommt Auto nicht mal vor. Und von diesen Projekten für E-Fuels weltweit sind nicht mal 1% sicher finanziert. Das heißt, das Ding ist sowieso schon tot. Aber wer freut sich am Ende? Eben die Fossillobby, weil gewisse Leute fallen jetzt auf diese Versprechungen hinein. Die kaufen jetzt im Jahr 2024 im Falle einer Neuanschaffung wieder einen Verbrennungsantrieb mit dem guten Gewissen, ich kann ja irgendwann demnächst auch E-Fuels oder HVO tanken. Kommt aber nicht, passiert nicht. Und dann, was werden diese Leute tun müssen? Die werden fossile Plörre tanken müssen. Und diese fossile Plörre ist natürlich nach wie vor klimaschädlich und wird dazu im Laufe der Jahre immer teurer. Das heißt, wer sich einen Verbrenner kauft, läuft in die Kostenfalle und in die Klimakatastrophe mit Ansage. Wer also E-Fuels und HVO-Kraftstoffe propagiert, propagiert am Ende fossile Energieträger. Und das habe ich schon mehrfach erläutert, auch gerade mit diesen ganzen E-Fuels, nenne ich sie ganz gerne, diese E-Fuels-Fans, die kapieren das aber nicht. Also das ist ja eben schon sehr religiös, was man dort erlebt, denn die sind für Argumente überhaupt gar nicht empfänglich und werden deswegen auch eben sehr schnell sehr, sehr pinzig. Aber dieses Gesetz, so wie es heute beschlossen ist, würde das erlauben. Und das hat sich natürlich, wie soll es anders sein, die rückwärtsgewandte und wirtschaftsfeindliche FDP ausgedacht. Die kam auf so einen Blödsinn und abgesehen davon, dass es sogar die Autoindustrie nicht wirklich interessiert, aber die haben das reingeballert und damit ist der heutige Gesetzesentwurf ohnehin schon ein Problem. Aber nun kommen Leute um die Ecke, die sagen, komplett weg. Und damit passieren Dinge, die auch mit dem heutigen Gesetzentwurf schon passieren werden, aber dann wird es noch schlimmer werden. Die schießen am Ende die gesamte europäische Wirtschaft ins Abseits. Wie war das Gesetz denn ursprünglich gedacht? Das Gesetz war eigentlich so gedacht, dass ein Fahrzeug ab 2035 gar kein CO2 mehr emittieren darf und so wäre es auch richtig gewesen. Alles andere sind aus den beschriebenen Gründen totale Mogelpackungen. Und das ist deswegen richtig, weil der Verbrennungsprozess, wie ich vorhin schon sagte, thermodynamisch sowieso ein Blödsinn ist. Und weil es natürlich auch viel, viel bessere Varianten gibt. Und jetzt gibt es einige, die sagen, und das ist auch so ein Punkt, der gerade aus der FDP-Ecke immer kommt, wir dürfen uns nicht auf batterieelektrische Antriebe festlegen. Das hat allerdings weder der jetzige noch der ursprüngliche Gesetzesentwurf getan. Und auch im alten Gesetzentwurf ist Verbrennerverbot falsch. Denn würde sich irgendeiner was überlegen, was den Verbrenner so hinbekommt, dass der keine Treibhausgase mehr emittiert, dann wäre der nicht verboten. Man könnte zum Beispiel auch nach dem ursprünglichen Entwurf einen Wasserstoffverbrennungsantrieb herstellen. Gut, der macht keinen Sinn, weil auch da wieder die Thermodynamik des Verbrenners ändert sich ja nicht, die bleibt sinnlos und ineffizient. Und Wasserstoff, gerade wenn es grüner Wasserstoff ist, ist sehr, sehr teuer. Das bedeutet, es würde sich wirtschaftlich gar nicht abbilden lassen, weil man grünen Wasserstoff ganz woanders viel dringlicher braucht. Und es gibt davon eben auch viel zu wenig. Auch hier nochmal zur Erinnerung, etwa 1% der weltweiten Wasserstoffproduktion heute ist regenerativ. Also da ist noch ein langer Weg. Die ganze Geschichte hat also durchaus Potenzial und würde man das alte Gesetz so nehmen, wie es ist, kann doch jemand eben, vielleicht nicht gerade Wasserstoff, aber vielleicht kommt irgendjemand auf eine richtig coole Idee, einen Verbrennungsantrieb zu machen, der kein CO2 emittiert und der wirklich wirtschaftlich ist. Gut, die Thermodynamik wäre dann immer noch die gleiche, aber hätte er sein können. Und das wäre echte Technologieoffenheit. Das ist ja so ein Kampfbegriff der Gesternkleber, die eigentlich Innovationsfeindlichkeit meinen. Denn durch dieses, wie es jetzt verwässert wurde und was jetzt einige komplett wegnehmen wollen, wird genau der alte Mist weiter zementiert und das ist innovationsfeindlich. Also die missbrauchen die eigentliche positive Bedeutung von Technologieoffenheit am Ende dafür, ihre alten Pfründe zu verteidigen, womit dann Innovationsfeindlichkeit rauskommt. Und damit sind genau die selbsternannten affinen Leute, Wirtschaftsexpertinnen und Experten, nämlich genau diejenigen, die weder Wirtschaftsexperten sind, noch sind sie innovationsaffin. Die ganze Geschichte stinkt also ganz massiv bis zum Himmel. Und warum ist das jetzt besonders gefährlich für den Standort Europa? Mit diesem ganzen Ding passiert das, was Nokia passiert ist, was Grundig passiert ist. Volker Wissing, der amtierende FDP-Verkehrsminister, hat mal völlig richtig gesagt, Deutschland baut die besten Verbrenner der Welt. Da hat er ja schon recht. Aber Deutschland hat auch mal die besten Röhrenfernseher der Welt gebaut und das hat am Ende auch nichts genützt. Man überlässt mit solchen Vorhaben den Markt am Ende denen, die man eigentlich nicht überlassen sollte, nämlich China. Der chinesische Markt ist massiv wachsend. Der Elektroautomarkt weltweit wächst. Es gibt in gewissen Ländern wie Deutschland, auch Österreich, USA ist auch noch relativ schwierig, noch nicht die Akzeptanz, weil man natürlich dort auch starke Lobbys hat, die den Menschen über Jahrzehnte erzählen, wie beschissen Elektromobilität ist und dass das sowieso angeblich nicht funktioniert. Gut, Man hört nicht auf die Leute wie uns. Wir machen das seit 2016 und wir haben nie Probleme mit Elektromobilität gehabt und wir mussten auch nie an der Ladesäule übernachten. Ne? Nur mal auch 2016 schon nicht. Und wir sind auch schon sehr lange Strecken gefahren. Das geht. Aber es gibt immer noch Leute, die behaupten, das sei nicht alltagstauglich, funktioniert nicht im Winter, es gibt nicht genug Lademöglichkeiten und. Die ganzen Scheißhausphrasen. Und übrigens, ein Elektroauto hat definitiv die bessere Klimabilanz verglichen mit jedem Verbrennungsantrieb. Ist zigmal durchgerechnet worden und irgendwelche Honks behaupten halt noch immer diesen Quatsch, dass es nicht so sei. Muss man jetzt nicht nochmal wiederholen. Aber was passiert natürlich, wenn man an dem alten Kram festhält? Ja, natürlich wird dann ein anderer Wettbewerber diese Lücke füllen. Und diese Lücke füllt gerade China. Es ist halt so, dass die chinesischen Automotive-Hersteller, also BYD ist so der größte in China, aber es gibt auch ein paar andere, die wachsen gerade massiv und die expandieren auch immer mehr auch Richtung europäischen Markt. Ich habe gerade in dieser und auch letzter Woche immer wieder auch hier im Raum Süddeutschland, auch hier im Raum Tirol, einige BYD-Fahrzeuge gesehen. Und wer glaubt, das ist alles nur China-Schrott, der ist arrogant. Denn man sollte diese Wettbewerber nicht unterschätzen. Es ist halt durchaus so, dass natürlich jetzt einige sagen werden, ja, auch die deutschen Hersteller oder Stellantis oder auch bei Toyota hat man sich immer noch überlegt, wir halten den Verbrenner mal weiter, so wie man in Österreich sagt, in Evidenz. Ja, man möchte da nicht ganz raus, aber das hat rein Profitgründe. Das hat keine wissenschaftliche Basis. Das wird scheitern. Denn warum sagen auch manche OEMs das Ganze? Weil, ja, die halten daran fest, weil sie am Verbrenner halt immer noch gut verdienen. Da geht es auch wieder mal um Gier frisst Hirn. Wenn allerdings eine ganze Region wie Europa, die diese ganzen Tatsachen, die wir sehen, ignoriert und an Altem weiter festhält und die Handlangerinnen und Handlanger in der Politik ihnen das ermöglichen, dann haben wir am Ende genau das Problem, wie wir es zum Beispiel auch in anderen Branchen gesehen haben, oder beim Gebäudeenergiegesetz war es ja so ähnlich, das hat am Ende auch deutsche Arbeitsplätze unter anderem gekostet, dass am Ende die Wirtschaft in Europa gefährdet wird, weil sie genau diese wichtigen Veränderungen nicht mitgeht oder nur halbherzig mitgeht. Man sieht das ja auch beim Elektroautomarkt, die deutschen Hersteller sind halt einfach mal die schlechtesten, muss man einfach sagen. Das können die Chinesen besser, das kann eine bekannte Amerikaner besser, das können einige andere besser. Wer sich heute ein Elektroauto kauft, sollte sich kein deutsches Produkt kaufen, weil sie einfach mit dem Energiemanagement, mit der Qualität der ganzen Energienutzung einfach, das haben sie noch nicht gelernt. Und sie bauen halt immer noch Autos. Das ist das Problem. Sie bauen eben nicht wie andere Wettbewerber IT-Systeme, die halt nur aussehen wie ein Auto. Die ganze Geschichte ist eben wirklich sehr, sehr kritisch. Und ich kann wirklich nur hoffen, dass sich zumindest dieser verwässerte und nicht optimale Entwurf nicht weiter auflöst. Denn das ist wenigstens noch so ein Haltepunkt, auch wenn der am Ende auch nicht so wahnsinnig gut geworden ist, wie er hätte sein können. Aber die Sache, wie ich vorhin schon erwähnt habe, die Sache mit den E-Fuels und den HVO, irgendwas Kraftstoffen, die wird sich allein deswegen erledigen, weil es diese Plörre einfach nicht geben wird oder wenn, ist die halt einfach exorbitant teuer. Aber ich weiß, wer am Ende wieder heult. Wir haben das Ganze auch beim Gebäudeenergiegesetz, das wurde ja auch versaut durch die FDP und durch die destruktive Opposition einer Union unter Zuhilfenahme von den Springerbrigaden von Blöd und Welt. Die haben natürlich auch jede Menge Lügen und Unwahrheiten verbreitet und am Ende ist das Gebäudeenergiegesetz halt auch versaut worden. Und es gibt dann Leute, die haben sich auch ganz aktuell in den letzten Wochen, Monaten Gasheizungen eingebaut und einige Leute kaufen sich jetzt immer noch Verbrennungsantriebe. Und diese Leute landen am Ende in der Kostenfalle. Es wird sie hart treffen. Und dann weiß ich schon, was passieren wird. Und ich möchte alle darum bitten, vielleicht mal diese Worte zu erinnern. Ich weiß genau, was in ein paar Jahren passieren wird, wenn dann die Preise für fossile Energieträger steigen und diese Heilsversprechen, die pinken Einhörner, nicht kommen werden. Dann wird garantiert erstmal nach dem Staat gerufen. Dann soll der Staat natürlich am Ende die Unternehmen und die Verbraucherinnen und Verbraucher erstmal retten. Natürlich mit Staatsknete. Ja, also das sind dann ganz oft auch Leute, die normalerweise diesen neoliberalen Dünnpfiff raushauen, dass sich der Staat ja nirgends einmischen soll. Aber in dem Moment soll sich der Staat bitte sehr gerne einmischen, weil es geht ja um die eigene Profitbefriedigung. Die zweite Sache, die passieren wird, ist, dass wieder Leute kommen werden und ihre Schuldigen suchen werden. Und das sind natürlich werden auch dann wieder die bösen Grünen sein. Das kann man hundertprozentig sagen, weil zum Zeitpunkt des Gebäudeenergiegesetz oder zum Zeitpunkt der Verabschiedung dieses sogenannten Verbrennerverbots waren ja die Grünen im Amt, in Deutschland als auch in Österreich. Also wird man ihnen wieder die Schuld geben, obwohl die das Gesetz nicht versaut haben. Das waren FDP und Union, beziehungsweise auch in Österreich die konservativen Lager, die das verkackt haben. Also am Ende werden sie aber wieder schuld sein. Und Keiner wird sich daran erinnern, wer am Ende eigentlich die ursprüngliche Idee des Gesetzesentwurfs gehabt hat und wer damit eigentlich den richtigen Kurs gesetzt hätte, den andere allerdings am Ende zunichte gemacht haben. Ich möchte dringend alle dazu aufrufen, das habe ich schon mal in einem anderen Kontext vor ein paar Wochen getan, aber bitte gehen Sie am 9. Juni zur Europawahl und überlegen Sie sich gut, was Sie wählen. Klar werde ich keine Wahlempfehlung abgeben, man kann es, glaube ich, durch die Zahlen sehr gut sagen, in welche Richtung ich da tendieren würde, aber in einem Punkt gebe ich, das ist ein bisschen jetzt abseits des heutigen Themas, in einem Punkt gebe ich eine Wahl-Nicht-Empfehlung ab, Finger weg von rechtsradikalen Parteien. Bitte keine FPÖ, keine AfD oder wenn Sie in Frankreich sitzen, keine Front National oder irgendwelche anderen rechtsradikalen Dünnschisser, die haben in einem Parlament nichts zu suchen. Das erneuere ich jetzt hier nochmal ganz klar, das ist jetzt abseits vom heutigen Thema, aber ich möchte es hier nochmal ganz, ganz dringend sagen. 9. Juni, Europawahl, bitte ganz sicher keine rechtsradikalen wählen, die versauen am Ende alles, die sind nicht nur die sind nicht nur wissenschaftsfeindlich, die sind auch noch menschen- und demokratiefeindlich und das würde Europa in eine ganz, ganz große Krise stürzen. Wir brauchen dieses Europa. Wir sind als einzelne Nationalstaaten in einer globalen Welt nicht wettbewerbsfähig. Und wir brauchen ein Europa mit einem konsequenten und auch wirklich ernst gemeinten Green Deal, der kein Greenwashing ist. Und die Leute, die momentan am Green Deal sägen, die sorgen dafür, dass es am Ende nur Greenwashing wird. Und Greenwashing ist am Ende eine nicht intakte und eine nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft.
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen haben und Sie auch künftig keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns einfach auf den gängigen Kanälen wie zum Beispiel iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Hostern oder auch auf unserem YouTube-Kanal finden Sie immer mit dem einen Tag Verzögerung die aktuelle Folge unseres Restart Thinking Podcast und selbstverständlich freuen wir uns in Zeiten der Aufmerksamkeitsökonomie über das eine oder andere Like.